Im vergangenen Jahr wurde in Chemnitz das Büro der CDU besetzt. Anlass war der türkische Angriffskrieg gegen die kurdische Bevölkerung, der in Nordsyrien erneut ausgebrochen war. Was in dem Artikel des MDR Sachsen hervorgeht, ist, dass die Polizei laut den BesetzerInnen mit viel Gewalt das Büro geräumt hat. Ich habe zwei der BesetzerInnen als Gäste eingeladen, um ihnen ein paar Fragen zu stellen. Danke, dass ihr da seid, Clara und Coco. Am 9. Oktober 2019 startete die Türkei den völkerrechtswidrigen Vernichtungskrieg gegen Rojava. Aus diesem Grund wurde Ende Oktober das CDU-Büro von Internationalistinnen besetzt. Was ist Rojava?
Im syrischen Teil von Kurdistan wurden im Zuge des arabischen Frühlings und dem Machtvakuum des syrischen Bürgerkriegs Gebiete von der Herrschaft der regierenden Baath-Partei unter Präsident Assad durch die Selbstverteidigungseinheiten YPG und YPJ befreit und eine Revolution ausgerufen. Umgehend wurde von der Bevölkerung mit der Umsetzung des demokratischen Konföderalismus in den Kantonen Rojava, Afrin, Kobani und Shizire begonnen. Unter Kriegsbedingungen nahmen die KurdInnen in diesen Gebieten zusammen mit den verschiedensten ethnischen, religiösen Bevölkerungsgruppen die Selbstverwaltung in Angriff. Dabei mussten neben der eigenen Bevölkerung auch hunderttausende Kriegsflüchtlinge aus anderen Teilen Syriens versorgt werden, wobei UN-Organisationen nicht die geringste internationale Hilfe leisteten. Des Weiteren wurde die Revolution in Rojava zusätzlich durch ein wirtschaftliches Embargo belastet, das sowohl durch die Türkei, an welche die Kantone Rojavas angrenzen, als auch durch die kurdische Autonomieregion im Nordirak verhängt wurde. Mit logistischer Unterstützung durch die Türkei vermehrten sich schnell die Angriffe islamistischer Milizen wie der Al-Nusra-Front und des Islamischen Staates auf die kurdischen Kantone. Seitdem verteidigt die Bevölkerung der Demokratischen Föderation Nord- und Ostsyrien das Gebiet gegen den IS, andere dschihadistische Milizen und Angriffe imperialistischer Staaten und organisiert weiterhin erfolgreich und entschlossen die Revolution.
Welche Bedeutung hat Rojava im Mittleren Osten?
In Nordostsyrien entwickelt sich ein demokratisches Projekt, das Menschen auf der ganzen Welt Hoffnung gibt. Rojava ist zum Symbol geworden für eine neue Form des solidarischen Zusammenlebens, welche die Freiheit des Einzelnen, die Rolle der Frau und der Ökologie in den Mittelpunkt der Gesellschaft stellt. Die Menschen, vor allem die Frauen in Rojava, haben nicht nur Syrien vom IS befreit, sondern nachhaltig die verschiedensten Ethnien, Kulturen und Religionen in der Region vereint. Im Schatten von faschistischen Diktaturen und korrupten staatlichen Verwaltungen organisieren die Menschen vor Ort demokratische Wege des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, um jedem Einzelnen unabhängig von Herkunft und Religion die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen zu ermöglichen. Allgemein handelt es sich bei der Praxis in Rojava also um ein Gesellschaftsmodell, welches Lösungsansätze für gesellschaftliche und zwischenstaatliche Konflikte im Mittleren Osten und auf der ganzen Welt anbietet.
Ihr als Internationalistinnen fühlt euch sehr verbunden mit der kurdischen Freiheitsbewegung und der Selbstverwaltung. Welche Bedeutung hat Rojava für die internationalistische Linke?
Laut unserer Analyse erlebten linke Bewegungen auf der ganzen Welt einen ideologischen Tiefschlag und einen immensen Verlust von Utopie und Orientierung durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Spätestens seitdem befinden wir uns in einer tiefen ideologischen und organisatorischen Krise. Einer der Gründe dafür ist eine mangelnde historische Analyse in Bezug auf das Scheitern des Realsozialismus und die Ableitung angemessener Konsequenzen für die politische Organisierung revolutionärer Bewegungen. Die internationalistische Linke ist nicht in der Lage, den gegenwärtigen Krisen der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen, geschweige denn, sie zu bewältigen. Die Ideen von Abdullah Öcalan, dem ideologischen Vorreiter der Freiheitsbewegung, bieten umfassende Analysen und Lösungen für die Krisen dieser Welt, wie das Patriarchat, den Kapitalismus und die Klimakrise. Die Konzepte, die Öcalan im Fünf-Personen-Gefängnis auf Imrali entwickelt hat, wo er seit seiner illegalen Verschleppung durch Geheimdienste 1999 in nahezu vollständiger Isolation gefangen gehalten wird, bieten fortschrittliche Ansätze auf dem Weg zur Befreiung der Gesellschaft von Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt. Die Konzepte der demokratischen Moderne, der demokratischen Nation und der demokratischen Autonomie sowie das Organisierungsmodell des demokratischen Konföderalismus, welche Öcalan basierend auf einer umfassenden historischen und gesellschaftlichen Analyse entwickelte, überbieten geläufige soziologische Theorien in vielen Aspekten wie Genauigkeit, Progressivität und Komplexität. Aus diesen Gründen sehen wir in der kurdischen Befreiungsbewegung und der praktischen Umsetzung der Theorien Öcalans in Rojava eine neue und möglicherweise weltverändernde Utopie, welche einen Lichtblick und Orientierung für fortschrittliche Bewegungen auf der ganzen Welt darstellen kann.
Aus internationalistischer Perspektive klingen die Ideen der Freiheitsbewegung ziemlich mitreißend und vielversprechend. Welche Rolle spielt die Politik der CDU im Krieg gegen Rojava?
Die guten Beziehungen der Bundesregierung zum türkischen Staat, türkisch-nationalistischen und faschistischen Organisationen in der Türkei und in Deutschland ziehen sich wie ein roter Faden durch die Geschichte. Besonders hervorzuheben ist die kontinuierliche Zusammenarbeit von Regierungsparteien wie der CDU, CSU und der SPD mit der MHP, also der Partei der nationalistischen Bewegung, und den Grauen Wölfen, eine Organisation türkischer Rechtsextremisten. Durch die Genehmigung von Rüstungsexporten an die Türkei unterstützt die Bundesregierung den Krieg gegen Rojava ideologisch und militärisch. Auch durch umfassende Handelsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei spielt die Regierung dem faschistischen Staat in die Hände. Vollständig abhängig gemacht von den politischen Zielen Erdogans, hat sich die Regierung und ganz Europa durch das EU-Türkei-Abkommen von 2016. Schlussendlich arbeiten die Repressionsorgane beider Regierungen eng zusammen. In Deutschland sind laut offizieller Informationen über 3000 MitarbeiterInnen des türkischen Geheimdienstes MIT stationiert. Die Bundesregierung unterstützt die faschistische Kurdinnenpolitik der Türkei aktiv durch Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung. Politische Manöver der Türkei werden traditionell begleitet von massiven Repressionswellen der deutschen Strafverfolgungsbehörden, wie zum Beispiel in den 90er Jahren durch Verschleppungen von Abdullah Öcalan und auch heute im Zuge des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges von Erdogan.
Was passierte am 25. Oktober im CDU-Büro in Chemnitz?
Um gegen die kriegerische Zusammenarbeit der Bundesregierung mit der Türkei zu protestieren, besetzten am 25. Oktober 13 InternationalistInnen erfolgreich das CDU-Wahlkreisbüro am Markt in Chemnitz. Im Verlauf eines simulierten Interviews mit der Kreisvorsitzenden gelangten die AktivistInnen gewaltfrei und unbewaffnet in das Parteibüro. Drei der BesetzerInnen ketteten sich mit Eisenschlössern irreversibel an eine Absturzsicherung am Fenster. Aus den Fenstern im zweiten Stock wurde während der ganzen Besetzung mit PassantInnen und der unterstützenden Kundgebung vor dem Haus der CDU-Geschäftsstelle kommuniziert. Während den Verhandlungen mit der Polizei und der anschließenden Räumung verhielten sich alle Besetzerinnen ruhig und friedlich. Durch Angebote, Provokationen und Beleidigungen von Einsatzleitung und Beamten ließen sich die InternationalistInnen nicht aus dem Konzept bringen. Trotz aller Zurückhaltung wendet die Polizei bei der Räumung permanent Schmerzgriffe und rohe Gewalt an. Nach fast 4 Stunden war das CDU-Büro vollständig geräumt. Allen BesetzerInnen wurde nach der Räumung ein Platzverweis erteilt. Eine Internationalistin wurde aus inszenierten Gründen für mehrere Stunden in der Hauptwache gefangen gehalten. Nach der Aktion suchten zwei InternationalistInnen mit Verletzungen an Kopf, Händen und Rippen einen Notfallchirurgen auf. Im Nachgang der Aktion wurden alle 13 BesetzerInnen beschuldigt, sich strafbar gemacht zu haben, des Hausfriedensbruchs, der Nötigung und des Verstoßes gegen das Verbot von Vermummung und Schutzwaffen bei Versammlungen.
Im Nachgang der CDU-Besetzung wird momentan eine Spendenkampagne unter dem Namen CDU-Besetzen unbezahlbar organisiert. Welche Ziele werden mit der Kampagne verfolgt?
In der Hoffnung, eine keinesfalls vollständige, jedoch einführende Übersicht über die politische Motivation hinter der Besetzung, den Ablauf der Aktion und die darauf folgende staatliche Repression geben zu können, wurde ein Blog ins Leben gerufen. CDUbesetzen.noblogs.org. Einerseits hoffen wir auf umfangreiche finanzielle, öffentlichkeitswirksame und organisatorische Unterstützung zur Realisierung unserer Spendenkampagne. Andererseits ist es uns ein tiefes Anliegen, die Notwendigkeit der Verteidigung dieser einzigartigen Revolution in Rojava präsent zu halten. Der öffentliche Umgang mit Repressionen soll somit nicht nur der Unterstützung der InternationalistInnen dienen, sondern vor allem an den barbarischen Krieg erinnern, der jeden Tag in Rojava tobt.
Wie kann die Kampagne CDU besetzen unbezahlbar unterstützt werden?
Eine Spendenkampagne lebt vor allem durch Vielfältigkeit und MultiplikatorInnen. Auch wenn wir, die InternationalistInnen der CDU-Besetzung vom 25.10.2019 und unser soziopolitisches Umfeld unser Bestes geben, um weiterhin gegen den Genozid in Kurdistan vorzugehen, auf den Komplex der kurdischen Freiheitsbewegung aufmerksam zu machen und die Repressionskosten für die Verfahren im Nachgang der CDU-Besetzung zu decken, sind unsere Möglichkeiten in Chemnitz doch begrenzt. Deswegen brauchen wir die praktische Solidarität von euch. Wir hoffen, mit unserer Analyse und unseren Aktionen ein wenig für Inspiration zu sorgen und die Notwendigkeit einer internationalistischen Intervention in Europa hervorzuheben. Wir erwarten nicht, dass ihr eure Arbeitsschwerpunkte und sozialen Kämpfe vernachlässigt, um uns zu unterstützen. Aber wir wünschen uns ein wenig Rückhalt und gedankliche Teilhabe. Wir hoffen darauf, dass ihr unsere Kampagne und unsere Ziele bei euren Projekten mitdenkt. Wir freuen uns auf euch und eure Aktionen und Spenden.
Auf der Website der Kampagne wurden verschiedene Möglichkeiten aufgeführt, wie die Kampagne von Einzelpersonen oder Gruppen, Vereinen und anderen Organisationen unterstützt werden kann. Könnt ihr das noch etwas konkretisieren?
Macht über eure Internetkanäle, analoge Medien oder in euren Räumlichkeiten auf den Krieg in Kurdistan, die CDU-Besetzung in Chemnitz und die Soli-Kampagne aufmerksam. Schickt unseren Spendenaufruf an alle befreundeten Gruppen, Vereine oder Organisationen. Je mehr Menschen von der Kampagne erfahren, desto mehr Spenden können akquiriert werden und umso mehr Menschen werden auf den unmenschlichen Krieg in Kurdistan aufmerksam.
Überlegt, ob in euren Räumlichkeiten oder in anderen Locations Soli-Material, also Plakate und Flyer, aufgehängt oder verteilt werden können. Fragt direkt in den Locations, ob das möglich ist und schickt uns gerne eine Liste und wir übernehmen die Kommunikation. Wir bemühen uns, das Soli-Material zeitnah zu verschicken.
Überlegt, ob ihr als Gruppe, Verein oder Organisation Geld für die Soli-Kampagne spenden könnt, um somit die Kampagne und Repressionskosten wenigstens teilweise zu finanzieren. Erzählt euren Mitgliedern und eurem Publikum von der Kampagne und bittet sie um eine Spende. Auch kleine Beträge sind wertvoll.
Überlegt, ob ihr Kapazitäten habt, um Spendenaktionen zu starten. Zum Beispiel könnt ihr bei euren Veranstaltungen Spenden sammeln. Auch in solidarischen Clubs oder bei kulturellen oder Bildungsveranstaltungen können Spendendosen am Einlass aufgestellt werden. Mit einer Essensbude, einer Cocktailbar oder anderen Verkaufsständen bei Festivals, Stadtfesten oder Nachbarschaftsevents kann schnell und einfach viel Geld eingenommen werden. Durch Soli-Partys kann in kurzer Zeit sehr viel Geld eingenommen werden. Es gibt viele Möglichkeiten. Schreibt uns gern an, um eure Ideen zu diskutieren oder falls ihr euch organisatorische Hilfe wünscht. Schickt uns gern Fotos von euren Aktionen.
Wenn ihr Kontakt zu JournalistInnen, Medienschaffenden oder PressevertreterInnen habt oder es in eurer Stadt ein cooles Stadtmagazin gibt, könnt ihr anfragen, ob die Möglichkeit besteht, unseren Spendenaufruf abzudrucken, ein Interview mit uns zu führen oder auf andere Weise auf die Kampagne aufmerksam zu machen. Andernfalls freuen wir uns auch über die Vermittlung von Kontakten oder Hinweise auf Medien, welche uns unterstützen könnten.
Mit der Besetzung wolltet ihr auf den Krieg in Rojava aufmerksam machen. Wie ist die Lage aktuell in Nord- und Ostsyrien?
Vom Januar bis Februar 2018 erfolgte die Annexion von Afrin durch die Türkei und ihre dschihadistischen Verbündeten. Seitdem erlebt die lokale Bevölkerung die Errichtung eines islamischen Kalifats. Damit einher gehen die Durchsetzung der Gesetze der Scharia, vor allem durch FSA und Al-Nusra-Kämpfe, wovon besonders Frauen und ethnische Minderheiten betroffen sind. Prozesse der ethnischen Säuberung, Vertreibung von KurdInnen und ArmenierInnen, Vergewaltigungen, Entführungen und Lösegelderpressungen und barbarische Exekutionen. Die Islamisten, welche Afrin besetzten, widmen sich der Zerstörung von kulturellen und religiösen Einrichtungen, Bauwerken und Gedenkstätten. Außerdem bemüht sich der türkische Staat um die Ansiedlung von dschihadistischen, meist arabischen Familien aus der Türkei und Syrien zur demografischen Veränderung der Region. Mit der Befreiung der letzten Hochburg des IS in Al-Baghouz wurde ein militärischer Sieg der YPG über den sogenannten Islamischen Staat in Rojava errungen. Am 9. Oktober 2019 erfolgte schließlich der Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges der Türkei auf die demokratische Selbstverwaltung. Die Angriffe der Türkei auf Nord- und Ostsyrien nahmen nach dem Sieg über Daesh, also Islamischen Staat, zu und mündeten schließlich in der Invasion, die mithilfe islamistischer Proxys im Dienste Ankaras seit knapp 4 Monaten andauert. Der türkische Besatzungsstaat führt gemeinsam mit seinen Dschihadisten-Milizen und unter Einsatz von Panzergeschützen, Bodenartillerie, Kampfdrohnen und Kriegsflugzeugen entlang der gesamten Grenze zu Nord- und Ostsyrien genozidale Angriffe durch. Hervorzuheben sind besonders Angriffe der türkischen Armee und ihrer dschihadistischen Söldnertruppen auf Gefängnisse und Camps in Rojava, wo besonders viele Daesh-Kämpfer leben. Infolge dieser Angriffe gelang es hunderten Dschihadisten zu fliehen. Viele von ihnen reorganisierten sich nachweislich in islamistischen Milizen wie Jabhat al-Nusra und der FSA, also der Freien Syrischen Armee in Syrien. Der Großteil der Bodentruppen Erdogans besteht aus Söldnern der Freien Syrischen Armee, die sich nun Syrische Nationale Armee nennen. Diese Truppen wurden von der Türkei aus verschiedenen sunnitisch-muslimischen, arabischen und turkmenischen bewaffneten Gruppen zusammengestellt. Alle Gruppen, die nun diese neuen Bodentruppen bilden, sind in der Vergangenheit durch Kriegsverbrechen bekannt geworden. Die Mehrheit von ihnen hat direkte oder indirekte Beziehungen zum Islamischen Staat. Die Aufstellung und Unterstützung von dschihadistischen Söldnertruppen durch die Türkei, deren Zusammenarbeit sowie weitreichende Verbindungen zum Daesh sind ebenfalls während dieser Invasion dokumentiert worden. Der türkische Staat setzt dabei dschihadistische Gruppen als institutionellen Bestandteil seiner Bodentruppen ein, um die Besetzung aufrechtzuerhalten und die Bevölkerung in den eroberten Gebieten zu unterdrücken. Allgemein setzt die türkische Armee auf unterschiedslose Kriegsführung. Insbesondere entlang der Grenzlinie wurden und werden zivile Siedlungsgebiete intensiv bombardiert. Nach QSD-Angaben hat die Türkei seit Beginn des Krieges gegen Nordsyrien über 380 Luftangriffe durchgeführt. Weitere knapp 1100 Angriffe erfolgten mit Panzern, schweren Waffen und weiterer Bodenartillerie. Die Unterschiedslosigkeit der türkischen Kriegsführung zeigt sich in Angriffen auf Personen der Zivilgesellschaft, wie zum Beispiel die gezielte Attackierung von zivilen Konvois. Ein Beispiel für diese Vorgehensweise ist die Hinrichtung der Politikerin Hervin Kalaf von der Zukunftspartei Syriens und ihre Begleitpersonen. Zusätzlich nahm mit Beginn der Invasion dschihadistische Anschläge in den Gebieten der Selbstverwaltung zu, wie etwa Selbstmordattentate und Autobomben im Zentrum von Städten. Die gezielte Zerstörung von ziviler Infrastruktur, wie der Bombardierung von Krankenhäusern, Trinkwasserversorgungsanlagen und der Stromversorgung, sowie der Begrenzung der Wasserzufuhr nach Syrien durch Stauung und Regulation der Wasserdurchlässigkeit von Staudämmen in der Türkei, verstehen wir als massiven Angriff auf die Zivilgesellschaft. Die Auswirkungen dieser Kriegsführung äußern sich durch Wasserknappheit in den Städten und Dörfern Rojavas, folglich in der Einschränkung der Möglichkeit der Landwirtschaft und massiver Versorgungsknappheit durch die Behinderung der autarken Lebensmittelproduktion. Von international anerkannten WissenschaftlerInnen wurde der Einsatz von weißem Phosphor gegen die Zivilgesellschaft bestätigt. Weißer Phosphor ist die gefährlichste Form des Phosphors. In Brandbomben wird die Substanz mit Kautschuk-Gelatine versetzt. Somit bleibt die zähflüssige Masse an der bis dahin noch nicht brennenden Person, die Kontakt mit dem Kampfstoff hatte, haften und wird weiter verteilt. Neben der Brandwirkung und den schwer heilenden Verletzungen sind weißer Phosphor und seine Dämpfe hochgiftig. Der Einsatz von Phosphorbomben als Brandwaffen gegen Zivilpersonen ist entsprechend dem Verbot von unterschiedslosen Angriffen in den Zusatzprotokollen der Genfer Konvention verboten. Es wurde dokumentiert, dass türkische Streitkräfte in bewohnten Regionen wie Serekanye und Giresbi Chemiewaffen vor allem gegen Frauen und Kinder eingesetzt haben. Die OPCW, Organisation für das Verbot chemischer Waffen, hatte eine Untersuchung der Chemiewaffeneinsätze in Nordsyrien aufgrund fehlenden Mandats abgelehnt, nachdem sie eine Spende über 30.000 Euro von der Türkei erhalten hatte. Die Besatzungstruppen greifen trotz angeblichem Waffenstillstandsabkommen weiterhin großflächig die selbstverwalteten Gebiete in Rojava an. Die Städte Serekanye und Giresbi sowie die umliegenden Gebiete sind durch die Absegnung Russlands und der USA vollständig von der Türkei und ihren verbündeten Truppen besetzt worden.
Welche demografischen Auswirkungen zeigen sich jetzt, 4 Monate nach Beginn des groß angelegten Angriffskrieges der Türkei in Rojava?
Trotz größter Anstrengung konnte im Zuge des Angriffskrieges nur ein Teilgebiet von Rojava erobert werden. Das besetzte Gebiet entlang der türkisch-syrischen Grenze, also Giresbi und Serekanye, erstreckt sich ca. 30 Kilometer von der türkischen Grenze aus nach Süden und ca. 170 Kilometer entlang der Grenze. Dieses Gebiet entspricht ungefähr 10% der Gesamtfläche der demokratischen Administration Nord- und Ostsyrien. Es gibt anhaltende Invasionsangriffe seitens der türkischen Armee und der mit ihr verbündeten Truppen auf die Regionen und Städte von Tel Timer und Ain Issa sowie an vielen Stellen entlang der internationalen Verkehrsstraße M4, um diese Städte zu kontrollieren und zu isolieren. Zudem wird die Bodeninvasion weiterhin durch Luftangriffe von türkischen Kampfflugzeugen und Drohnen unterstützt. Infolge dieser Angriffe sind knapp 400.000 Menschen aus ihren Heimatorten vertrieben worden. Circa 500 ZivilistInnen wurden getötet. Weitere 2.700 ZivilistInnen wurden verletzt. Die QSD erwidern jegliche Art von Angriffen auf Grundlage der legitimen Selbstverteidigung. Die QSD unterstreichen die besondere Rolle der Frauenverteidigungseinheiten YPJ, Yakinayen Parastinajin, beim Widerstand in Rojava. Im Zuge der Verteidigung wurden 1500 türkische Soldaten und islamistische Proxys getötet. Knapp 300 Angehörige der Invasionstruppen wurden verletzt. Infolge des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges ist es bisher zu ungefähr 500 Verlusten in den Reihen der demokratischen Kräfte Syriens gekommen. 1500 Kämpferinnen und Kämpfer wurden verletzt. Weitere 70 Angehörige sind in Gefangenschaft geraten. Durch die türkische Invasion in Nordsyrien wurden hunderttausende Menschen zu Geflüchteten und Binnenvertriebenen, die sich noch immer in dem von der autonomen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens verwalteten Gebiet befinden. Seit dem 2. November wurden ca. 400.000 Menschen durch die türkische Invasion vertrieben. Frauen und Kinder sind dabei von gravierenderen Auswirkungen betroffen. 150.000 Menschen befinden sich nun in der Jazira-Region. Die Geflüchtetenlager in Rojava, welche auch tausende Menschen aufgenommen haben, die vor den Auswirkungen des Syrienkrieges fliehen mussten, sind maßlos überfüllt und erhalten keinerlei humanitäre Unterstützung durch internationale Hilfsorganisationen.
Während der CDU-Besetzung wurden von den Internationalistinnen konkrete Forderungen verlesen. Welche Forderungen stellt ihr nun in Anbetracht der aktuellen politischen Lage in Rojava an die internationale Gemeinschaft?
Unverzüglich müssen folgende Maßnahmen von der internationalen Gemeinschaft ergriffen werden, um die physische und soziale Krise zu beenden, die durch die türkische Invasion verursacht wurde und in deren Rahmen Gewalt, Vertreibung, Kriegsverbrechen, Not- und Menschenrechtsverletzungen verübt werden.
Die Einrichtung einer Flugverbotszone über Nordsyrien zum Schutz der Zivilbevölkerung vor willkürlicher Gewalt und Massakern. Der sofortige Rückzug der türkischen Besatzungsarmee und aller mit ihr verbundenen bewaffneten Gruppen aus dem Territorium Syriens, sowie die Beendigung der Besetzung, der Völkermordpraktiken und des Feminizids. Des Weiteren fordern wir die Einrichtung einer Friedensmission der internationalen Gemeinschaft an der türkisch-syrischen Grenze zur Verhinderung weiterer Angriffe der türkischen Armee und all ihrer verbündeter Milizen. Die umgehende Verhängung von Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei und die sofortige Einstellung des gesamten Waffenhandels mit der Türkei. Und schließlich Sofortmaßnahmen zur umfangreichen humanitären Unterstützung der Region der autonomen Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens.
Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg der Türkei auf die Selbstverwaltung ist nicht das einzige Schlachtfeld Erdogans in Syrien. Seit Februar scheint die militärische Situation um Idlib zu eskalieren. Was genau bedeuten die Gefechte in der Region nördlich von Aleppo?
Gemäß der Versprechungen von Russland und dem syrischen Regime zur Erhaltung der Souveränität Syriens eroberten syrische Truppen im Februar die letzten Rebellengebiete nördlich von Aleppo zurück. Durch massive Bombardierungen des syrischen Regimes auf Militärstützpunkte von FSA und Al-Nusra wurden türkische Soldaten getötet, welche sich in den Stellungen ihrer verbündeten Dschihadisten aufhielten. Daraufhin begann die Türkei massiv Truppen nach Idlib zu verlegen und Vergeltungsschläge gegen syrische Truppen zu verüben. Die Luftschläge der türkischen Armee konnten nur durch die Eröffnung des Luftraumes durch Russland ermöglicht werden, was ein weiteres Anzeichen für die Doppelmoral der russischen Syrienpolitik darstellt. Die schweren Gefechte in Idlib zwischen türkischen Truppen und dem syrischen Regime sind Ausdruck des Scheiterns der internationalen Mächte. Das Scheitern der Türkei drückt sich aus in der inneren politischen und wirtschaftlichen Krise der Türkei, die auch durch die Beteiligung der Türkei im syrischen Bürgerkrieg entstanden ist, und dem Scheitern der politischen Einflussnahme in Syrien durch die Zerschlagung der Rebellenhochburgen von Al-Nusra und FSA. Das Scheitern der Türkei zeigt sich auch in einer zunehmenden Destabilisierung des politischen Ansehens der Türkei in Europa und dem Westen durch Verhandlungen mit Russland und kriegerischen Handlungen entgegen internationaler Konventionen und NATO-Bestimmungen. Auch aufgrund des Verkaufs der S-400-Raketensysteme von Russland an die Türkei scheiterten die Hoffnungen Erdogans auf militärische Unterstützung der NATO und der USA in den Kämpfen um Idlib auf Seiten der türkischen Armee und bei der versuchten Annexion von Rojava. Das Scheitern der westlichen Staaten drückt sich aus in dem Versagen bei dem Versuch einer einheitlichen europäischen Syrienpolitik mit dem Ziel der Beendigung des Krieges in Syrien zur Auflösung von Fluchtursachen und Demokratisierung der Region. Der momentane Höhepunkt im Syrienkrieg bewirkt erneut massive Fluchtbewegungen innerhalb von Syrien. Der Westen scheiterte auch bei der Bekämpfung des Terrorismus in Syrien durch Toleranz von Rebellenhochburgen und terroristischer Kriegsführung Erdogans sowie politische und militärische Unterstützung an die Türkei.
Am 5. März 2020 schlossen Putin und Erdogan einen vorläufigen Waffenstillstand durch das Moskauer Abkommen. Könnte sich dadurch die Situation zwischen Russland und der Türkei in Syrien entspannen?
Das Moskauer Abkommen zwischen Putin und Erdogan ist schwammig und widersprüchlich. Es beinhaltet das Ziel der Aufrechterhaltung des Sotschi-Abkommens vom September 2018. Beide Kriegsparteien haben als Grund für Kampfhandlungen Verletzungen des Sotschi-Abkommens genannt. Allerdings scheinen Putin und Erdogan die Bestimmungen des Abkommens unterschiedlich zu interpretieren. Erdogan erklärt, dass die Türkei jeden Angriff des syrischen Regimes erwidern wird und dass ein neuer Status in Idlib unausweichlich sei. Putin hingegen beruft sich auf den Schutz der Souveränität und der territorialen Gesamtheit Syriens, was als klare Absage an Erdogans hegemoniale Absichten in Idlib verstanden werden kann. Außerdem konstituierte Putin erneut die Notwendigkeit des Kampfes gegen den internationalen Terrorismus. Diese Erklärung deutet darauf hin, dass der ausgehandelte Waffenstillstand zwischen den beiden Großmächten nicht von Dauer sein wird. Ebenso werden im Rahmen des Abkommens viele Streitpunkte offen gelassen, wie zum Beispiel der Umgang mit den internationalen Verkehrswegen M4 und M5 und in kürzlich von Assad zurückeroberten Gebieten nördlich von Aleppo. Perspektivisch kann davon ausgegangen werden, dass Erdogan zur Reorganisierung der hegemonialen Macht der Türkei in Syrien weiterhin versuchen wird, Gebiete zu annektieren, vor allem in Rojava. Was Erdogan mit seiner Forderung nach einem neuen Status für Idlib vorschwebt, ist die Aufrechterhaltung seines Einflusses in der Region. Wenn er Idlib nicht vollständig halten kann, will er zumindest einen Teil des Gebiets einschließlich Efrin, Girisbi und Serekani zum Ausbau seiner politischen und wirtschaftlichen Interessen in der Hand behalten. Russland wird seine politische Präsenz in Syrien und im Mittleren Osten beibehalten und weiterhin danach streben, seine politische Einflussnahme in dieser Region zu konsolidieren.
Im Zusammenhang mit Erdogans kriegerischen Absichten in Syrien öffnet die Türkei kürzlich die Grenzen zu Griechenland für Geflüchtete. Was bedeutet diese Maßnahme für die EU und wie ist die Situation vor Ort?
Durch die Öffnung der Grenze zu Griechenland durch die Türkei wird das EU-Türkei-Abkommen von 2016, der sogenannte Geflüchteten-Deal, faktisch außer Kraft gesetzt. Erdogan benutzt schutzsuchende Menschen als Druckmittel gegen die EU, um militärische Unterstützung und weitere Gelder für die Finanzierung seines Krieges zu erpressen. Derzeit befinden sich ca. 13.000 Geflüchtete an der Grenze der Türkei zu Griechenland. Die türkische Regierung betont, dass täglich tausende Menschen hinzukommen könnten. Die Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass die Türkei aktiv und gewaltvoll Menschen dazu drängt, die Grenze zu Griechenland zu passieren. Das griechische Militär hat bereits 2 schutzsuchende Menschen an der Grenze erschossen und geht mit Schusswaffen, Tränengas und körperlicher Gewalt gegen die Geflüchteten vor. Griechenland hat faktisch das europäische Asylrecht außer Kraft gesetzt und bekannt gegeben, für einen unbefristeten Zeitraum keine Asylanträge zu bearbeiten. Menschen, die es geschafft haben, die Grenze zu passieren, sind der Gefahr ausgesetzt, direkt durch den griechischen Grenzschutz unter Anwendung von menschenunwürdigen Praktiken zurück in die Türkei abgeschoben zu werden oder mit Angriffen militanter FaschistInnen konfrontiert zu sein. Seit der Grenzöffnung der Türkei wurden mehrere Angriffe von griechischen Neonazis auf Infrastrukturen von Geflüchtetencamps und Hilfsorganisationen dokumentiert. JournalistInnen und MitarbeiterInnen von NGOs wurden bereits wiederholt gewaltsam attackiert. Aufgrund der asylpolitischen Haltung der EU zugunsten der Fluchtursachen und zu Missgunsten der Geflüchteten in den letzten Jahrzehnten sowie der Aussetzung des EU-Türkei-Abkommens durch die kürzliche Grenzöffnung erleben wir ein enormes Erstarken der militanten rechtsextremen Bewegungen in Europa, vor allem in EU-Grenzländern. Durch die gesellschaftliche Toleranz und Ignoranz gegenüber faschistischen Strukturen in Europa war es diesen möglich, in den letzten Jahrzehnten umfassende Netzwerke aufzubauen und eine gemeinsame Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Gewaltbereite FaschistInnen organisieren nicht nur illegale Aktivitäten im Untergrund, sondern verbreiten unter dem Schutz des Parlamentarismus legal ihre menschenverachtenden Ideologien. Nun mobilisieren Rechtsextreme in ganz Europa an die Außengrenzen, um die Abschottungspolitik in europäischer Tradition auf eigene Initiative fortzuführen. Die Reaktion der Bundesregierung und der EU auf die Ereignisse an der türkisch-griechischen Grenze verstärken diese Entwicklungen ideologisch massiv. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dankte Griechenland dafür, das europäische Schild zu sein, und sagte weiterhin: Die Türkei ist kein Feind und Menschen sind nicht nur ein Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Basierend auf der Argumentation der Kontrollsicherung und der Verhinderung von gesellschaftlicher Destabilisierung unterstützt die EU die Abschottungs- und Aufrüstungsprozesse an der griechischen Grenze. Erst kürzlich bewilligte die EU 700 Millionen Euro für den griechischen Grenzschutz.
Was muss in der Welt passieren, damit der Krieg in Syrien und die neo-osmanische Bestrebung der Türkei eingedämmt werden können?
Es gibt keine einfache oder vollständige Antwort auf diese Frage. Aber wir teilen die Analyse, dass internationale Phänomene sowohl in ihren Ursachen als auch in ihren Auswirkungen behandelt werden müssen. Bei der Behandlung von Ursachen des Krieges bedarf es einer grundlegenden Veränderung der politischen Haltung des Westens zum Mittleren Osten, vor allem zur Türkei, hin zu einem lösungsorientierten außerpolitischen Handeln. Es bedarf wirtschaftlicher Konsequenzen, zum Beispiel der Stoppung laufender Rüstungsexporte und dem Abbruch der Zusammenarbeit mit staatlichen Wirtschaftsakteuren in der Türkei. Bei der Behandlung von Auswirkungen des Krieges bedarf es der sofortigen Öffnung der EU-Grenzen für Schutzsuchende sowie einer grundlegenden Reorganisierung der europäischen Asylpolitik. Es bedarf einer massiven Verfolgung von IS-Kämpfern und islamistischen Organisationen in Deutschland und auf der ganzen Welt. Allgemein muss jedoch besonders in Ostdeutschland der Kampf gegen den Faschismus in den Parlamenten, den Medien und auf der Straße kontinuierlich und ehrgeizig geführt werden.